Es ist genug. Ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist genug. Jedes Jahr sind es 1300 Menschen, die diese Worte sagen und ihrem Leben selbst ein Ende setzen in Österreich. Tragisch, eine große Zahl. 67 Drogentote, 1300 Selbstmorde. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist genug. An diesem Punkt können auch Christen kommen. Menschen, die eigentlich Gott kennen, aber die keinen Ausweg mehr sehen. Und die Person, über die wir heute reden, die war genau an diesem Punkt und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist genug. Doch Gott sei Dank, im wörtlichen Sinn des Wortes, hat er seinem Leben kein Ende setzen müssen, denn Gott ist ihm begegnet, neu, als der ermutigende Gott. Gerade da, wo er an seinem absoluten Tiefpunkt seines Lebens war, hat er Gott ganz neu kennengelernt. Und das war die Chance, Gott neu zu begegnen. Es geht um Elia und seiner Begegnung mit dem ermutigenden Gott. Ich weiß nicht, ob du schon mal an diesem Punkt warst, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist zu viel, es ist genug. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir, dass dieser Gottesdienst heute Morgen auch eine Begegnung mit dem ermutigenden Gott wird. Jetzt oder für Zukunft, dass du sagst, wenn ich an diesen Punkt komme, dann gibt es eine Alternative, diesem ermutigenden Gott zu begegnen. Aber lass mich noch erstmal von Elia erzählen, etwas zu seiner Vorgeschichte. Elia war voll im Einsatz gewesen. Er hat ja im 9. Jahrhundert vor Christus in Israel gelebt. Das Reich war getrennt, in dem er lebte, und in ein Nordreich und ein Südreich. Und er hat dort in diesem Nordreich gelebt, dort, wo diese Könige in seinem Land alles andere als gottesfürchtige Menschen waren, die wirklich getan haben, was ihnen selbst getaugt hat. Und zu seiner Zeit war eben gerade Ahab ein ganz besonders wilder Kerl, da König. Und zwecks politischer Allianzen, um sein Reich halbwegs zu stabilisieren, hat er die Prinzessin des Nachbarlandes, des Nachbarstaates Tyrus, die Isebel, geheiratet. Ich bin mir bei der Frau immer unsicher. Wie sagt man da eigentlich hier? Isabel oder Isebel oder Isabel oder also irgendwie halt sucht euch was aus, ja. Ich sage jetzt mal Isebel. Die brachte allerdings nicht nur ihre Kammerzofen mit, sondern auch ihren Gott, den Baal. Baal war der Stadtschutzgott von Tyrus gewesen. Und weil sie sonst eh auch eine sehr selbstbewusste Frau war und sich ihrer Stellung als Königin dann auch sehr wohl bewusst war, beeinflusste sie ihren Mann massiv, nicht zum Guten. Er wechselte die Religion Ahas und begann Baal anzubeten. Und das Nordreich Israel entwickelte sich zu einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Und Isebel förderte massiv den Baalskult, systematisch. Sie wollte sie den Gott Israels ausrotten. Sie finanzierte 480 Baalspriester, die von ihr finanziert worden sind. Zusätzlich holte sie 400 Aschera-Propheten ins Land und so brachte sie dann auch im Gegenzug die Priester Gottes um. Sie wollte nicht, dass Jahwe weiterhin als Gott verehrt wird. Und genau in der Situation muss Elia Prophet sein, in diesem Land, unter dieser Regentschaft. Und Elia heißt, Jahwe ist mein Gott. Elia, Jahwe ist mein Gott. Genau das Gegenprogramm von dieser Isibel. Und um dem König klarzumachen, dass tatsächlich immer noch Jahwe Gott ist und Ahas auf dem falschen Weg ist, schickt Gott den Elia hin, um diesem Ahab zu sagen, Gott steht weit über dir. Und damit du das merkst, 3 Jahre lang wird es nicht regnen. Von Oktober bis April hat es bei uns auch ganz, ganz wenig geregnet. Nur 40 Liter auf den Quadratmeter, was ich sonst alleine im April hätte. Es war knapp. Wir sind froh, dass es jetzt wieder regnet. Aber 3 Jahre, gar keinen Tropfen. Das war eine nationale Katastrophe. Das ist ein wirtschaftliches Fiasko. Und am Ende dieser 3 Jahre bekommt Elia wieder von Gott den Auftrag, geh hin. Und jetzt treiben wir es auf die Spitze. Öffentliche Kraftprobe, Berg Karmel. Baalspriester, Aschera-Propheten auf der einen Seite, 850 Leute und der König, die für dieses System stehen, und auf der anderen Seite Elia mit seinem Gott. Und dazwischen das Volk. Und im 1. Könige 18, Vers 21 lesen wir, was Elia da fragte. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange noch wollt ihr hin und her winken, hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Und was macht das Volk? Und das Volk schwieg. Gar nichts. Ja, nicht entscheiden. Abwarten. Und dann kommt es echt zu einem richtig großen Spektakel. Eine richtig große Show. Auf der einen Seite der ganze Kult mit seinen ganzen Gewändern, mit dem ganzen Ritus und Riesenblimbim und Blambam und Lightshow und alles. Und überhaupt nichts passiert. Es berührt niemanden. Niemand erlebt oder begegnet irgendeinem Gott. Und Elia geht auf die Knie und betet und Feuer fällt vom Himmel. Und Elia betet noch einmal und Regen fällt vom Himmel. Und das Volk schreit, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das Duell zwischen Baal und Jahwe ist sowas von eindeutig ausgegangen, also eindeutiger konnte es gar nicht mehr ausgehen. Das war nicht nur so, na ja, jetzt können wir mal überlegen oder sowas. Haushoch hat Elia eindrücklich mit Gott einen Sieg errungen, sondergleichen. Der Höhepunkt vom Leben Elias in seiner ganzen Karriere als Prophet. Und das ist die Situation, wo unsere Geschichte heute einsteigt. Wir sind Elia, das ist 1. Könige, Kapitel 19. Wer eine Bibel dabei hat, der möge die bitte aufschlagen. 1. Könige, Kapitel 19. Und jetzt war ich gespannt, wie geht es jetzt weiter? Was würdest du erwarten, jetzt nach sowas? Das Volk schreit, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aufbruch? Erweckung in Israel? Elia, der vorne rangeht. Wir lesen 1. Könige 19, die Verse 1 bis 4. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um die gleiche Zeit dir das Gleiche getan hast, was du mit meinen Propheten getan hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterbusch nieder und der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich hab genug, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Es ist genug. Elia war völlig im Einsatz gewesen und voll dabei, und Ahab erzählte das. Ahab war mit gewesen, hat es miterlebt und brandheiß erzählte es seiner Frau zu Hause. Und wie es so oft so ist, wenn die Leute nicht dabei waren, die spüren das nicht, was da passiert ist. Die Isebel spürt nichts von der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, die dort am Berg Karmel gegenwärtig präsent war. Nichts von dieser geistlichen Atmosphäre. Im Gegenteil. Nicht, dass ich da bei ihr etwas in Bewegung gebracht hätte und boah, wenn das so ist, dann muss ich neu nachdenken, dann muss ich umkehren. Im Gegenteil, sie hat sich verhärtet und jetzt erst recht. Und sie will Elia umbringen in ihrem Zorn und sagt, schickt einen Bote los und sagt, Elia, das kann ich dir schriftlich geben. Wenn du morgen noch lebst um diese Zeit, wunder dich nicht, jetzt geht's erst dir ans Leben. Und die Elias Reaktion, also wenn Gott mich gestern vor 850 Baalspriestern wunderbar bewahrt hat, dann wird er mich doch vor dieser kleinen Furie auch noch bewahren. Nein, nein, es wundert mich. Er bricht völlig zusammen. Völlig. Er ist völlig am Ende. Er hat Angst und läuft um sein Leben. Nicht gestärkt durch den Sieg. Überlegt mal, das war gestern. Nicht irgendwann mal vor Jahren. Gestern. Der ist komplett in eine Erschöpfungsdepression gefallen. Es war so intensiv und so angespannt. Und jetzt hat es aber nur so wenig gebraucht und den hat es aus den Latschen gekippt wie sonst was. Völlig aus der Bahn geschmissen. Vor dem König und 450 falschen Propheten steht er da wie eine Eiche. Und vor der Königin sinkt er in die Knie, dass es tiefer nicht geht. Völlig frustriert, völlig im Burnout. Er will sterben. Ich habe genug. Es ist genug. Es ist endgültig. Ich schmeiß den Laden hin. Sollen doch die in Israel machen, was sie wollen. Mir ist es jetzt echt zu viel. Das macht doch alles keinen Sinn mehr. Jetzt habe ich mich da eingesetzt bis zum geht nicht mehr. Aber im Großen und Ganzen, da ganz oben, ändert sich doch nichts. Die spinnt immer noch rum. Die holt wieder Leute rein. Hat sich jetzt wirklich was verändert? Die Welt ist so schlecht. Kann ich da was ändern? Das macht doch alles keinen Sinn mehr. Und wenn ich mich noch so einsetze, ich habe keinen Plan, keine Hoffnung mehr. Mir stinkt's, es ist zu viel, ich will jetzt sterben. So viel zu den großen Helden Gottes. So groß sind die. Gestern der überragende Held und heute ein Nervenbündel. Gerade erlebt Gott Elia mit Gott wunderbares Handeln und jetzt ist er völlig am Ende. Und da müssen wir auch aufpassen. Der große Theologe Kierkegaard hat gesagt, die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Gottes Helden sind sehr, sehr menschlich. Und wir brauchen aus ihnen keine Heiligen zu machen. Sie sind keine geistlichen Überflieger. Und Gott weiß darum und er kommt damit zurecht. Er kommt damit zurecht mit diesen seltsamen Helden. Und ich weiß auch nicht, was deine Vorgeschichte ist, mit der du in die Gemeinde gekommen bist oder zu Gott kommst. Ob du Gott schon kennst oder noch nicht, ob du ihn schon als Lebendigen erfahren hast oder nicht. Aber jeder von uns kann schneller in Situationen kommen, wo er sagt, ich schaff's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr hin, es ist genug. Ob es dann die Umstände sind, die übermächtig einem erscheinen, die man nicht im Griff hat, wo man nicht den Einfluss hat, oder ob es nur einzelne Personen sind, die einem das Leben schwer machen. Aber eins kann ich dir sagen, und deswegen steht die Geschichte hier, wenn wir am Ende sind, ist Gott mit uns noch nicht am Ende. Das sind erst die ersten vier Verse, das ist der erste Anfang der Geschichte, die Gott mit Elia macht. Und gerade dann will Gott dir begegnen. Ich weiß nicht, in welchen Situationen du drin steckst. Umsonst habe ich mich die ganze Zeit für die Firma eingesetzt. Abendstunden, Überstunden und jetzt einfach weggeschickt, nicht mehr zu gebrauchen. Umsonst habe ich mich für die Familie gekümmert, alles getan und jetzt haben sie mich sitzen lassen. Umsonst habe ich mich all die Jahre für die Kinder eingesetzt, die Gruppenstunden gemacht und hat es was geändert? Die leben genauso wie alle anderen. Mir reicht's, mir stinkt's, ich gebe es auf, es ist genug. Und dann kann ich dir sagen, Gott versteht das und Gott kommt damit zurecht. Und du musst jetzt nicht ein Überflieger und ein Superheld spielen, sondern Gott kommt damit zurecht. Und wenn wir am Ende sind, ist Gott erst am Anfang. Und wenn wir nicht mehr können und sagen, es ist genug, dann dürfen wir zu Gott kommen. Er ist genug. Vielleicht bist du aber heute auch in einer ganz anderen Situation und sagst, eigentlich bin ich ganz ermutigt und eigentlich habe ich Zuversicht und Hoffnung. Super, passt. Dann müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht von dem Erfolg uns abhängig machen und denken, wenn wir geistlichen Erfolg haben, auch geistlichen Erfolg, dann sind wir befriedigt. Wenn der Erfolg uns letztlich die Kraft gibt fürs Leben, na, dann hätte aber der Elia die Kraft fürs ganze restliche Leben nach dem Erlebnis haben müssen. Nicht die großen Wunder Gottes und das große Eingreifen gibt uns für das alltägliche Leben die Kraft, sondern die stille Begegnung mit einem lebendigen Gott, von dem wir jetzt noch weiterhin hören und lesen werden. Jetzt fängt die Geschichte erst richtig an. Was macht jetzt Gott mit einem desillusionierten, frustrierten Propheten? Wir lesen weiter die Verse 5 bis 8. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um und sah ein Stück auf heißem Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da nahm der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Ich werde über Gottes Fürsorge, über Gottes Seelsorge und über Gottes Vorsorge reden. Hier erstmal über Gottes Fürsorge, wie er sich um diesen Elia kümmert. Er wäscht ihm nicht den Kopf. Er hält ihm keine Strafpredigt und sagt also, Elia, schön zurück auf deinen Posten. Was machst denn du da in der Wüste? Bitte da, du hast einen Auftrag von mir. Er schickt ihm einen Engel, der sich um ihn kümmert. Himmlisches Catering. Der bringt ihm was zum Essen. Und er sagt, steh auf und iss. Und Elia, wo er aufwacht und aufschaut, boah, kühles, frisches Wasser in der Wüste, ein frisches, warmes, duftendes Brot, lecker. Ist gesund, wenig Fett, viel Kohlenhydrate. Und er isst und er legt sich wieder hin. Und Gott lässt ihn nochmal eine Runde schlafen. Passt, super, Ruhe ist gut. Und er weckt ihn wieder auf, komm und iss. Und er verordnet ihm eine Wanderung, körperliche Bewegung, etwas Ausgleich. Vor dir liegt eine lange Reise, geh zum Berg Gottes. Von Beersheba bis Berg Horeb 40 Tage. Das ist eine ordentliche Wanderung. Ist das nicht toll, wie sich Gott um diesen Elia kümmert? Völlig frustriert im Burnout in seiner kleinen Welt. Und Gott kümmert sich um die ganz natürlichen Bedürfnisse. Er tadelt ihn nicht und sagt nicht, was ist denn hier los? Mensch, Elia, reiß dich mal zusammen. Komm, marsch an die Arbeit. Und oder wenn du keine Leistung bringst, wieso soll ich dich dann versorgen oder sowas, ja? Nein. Gott verordnet dem Elia Ruhe, er verordnet ihm Schlaf, er verordnet ihm eine gesunde Ernährung, körperliche Bewegung. Kein noch so guter Arzt würde es heute besser machen. Das ist das Beste, was er da gebraucht hat jetzt. Und so fürsorglich ist Gott auch mit uns. Gott ist nicht der harte Gott, der Gnadenlose, der Verbissene, der Antreiber, der hinter uns steht wie ein Chef und noch mehr, und es geht noch mehr und vorwärts und vorwärts. Er sorgt sich um uns, um das Äußerliche genauso wie um unser Innerliches. Er kümmert sich um uns, wie es körperlich geht und um uns, wie es uns seelisch geht. Er kennt unsere äußeren Bedürfnisse genauso wie unsere inneren Kämpfe und er will sich darum kümmern. Und Gott schickt zu uns nicht einen Engel, er schickt viel mehr. Er hat seinen Sohn geschickt und gesagt durch ihn, wen da dürstet, der komme zu mir. Und ich gebe ihm vom Wasser des Lebens umsonst. Genauso wie er das Wasser dem Elia hingestellt hat, umsonst, kommt er mit seinem Sohn und sagt, ich gebe dir, was du brauchst zum Leben, umsonst. Wenn du am Ende bist, dann ist mit dir Gott noch lange nicht am Ende. Dann bietet er sich dir an als der, der sich um dich kümmert. Und es scheint auf der einen Seite wenig zu sein, nur Wasser und Brot, kein Schnitzel. Aber Gott sagt, das ist genug. Und es gibt ihm Kraft, diese 40 Tage zu gehen. Und dann kommt Elia an diesen Berg. Gottes Seelsorge fängt da an. Warum schickt er ihn genau zu diesem Berg Horeb, zu diesem Berg Sinai? Ja, sicher, es ist außerhalb des Einflussbereichs von der Isebel. Ist schon mal gut, da kann man besser zur Ruhe kommen, wie mitten im Kampf. Aber vor allem, das ist der Berg, wo Gott zu Mose schon geredet hatte. Das ist der Berg, wo Gott damals durch den Ginsterbusch zu Mose geredet hat. Das ist der Berg, wo Gott zu Mose mit den 10 Geboten ihm gegeben hat. Und mit dieser Perspektive durfte Elia dahin gehen, vielleicht begegnet auch Gott mir dort an diesem Berg. Ganz neu und wieder neu. Und Gott sagt zu dem Elia, geh zurück an den Anfang deines Glaubens. Wo das mit dem Glauben Israels angefangen hat, geh zurück. War da Leistung? War da Erfolg? Was war der Anfang deines Glaubens? Geh dahin zurück, wo Gott mit dir das erste Mal ganz persönlich geredet hat. Und was Elia da erlebt, lesen wir weiter in den Versen 9 bis 11. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vor dir vorübergehen. Nachher lese ich weiter. Und Gott redet da zu Elia. Elia, was tust du hier? Und er gibt Elia die Möglichkeit, sein Herz vor ihm auszuschütten, seine Nöte vor ihn zu bringen. Er weiß Gott nicht, wie es ihm geht. Weiß Gott nicht, was da vorgestern angefallen ist. Weiß Gott nicht, was... Natürlich weiß er das. Aber er will es von Elia wissen. Er will es von Elia hören. Er will, dass Elia bei ihm sein Herz ausschüttet. Und er will Anteil nehmen an den schlimmen Dingen, die ihm in seinem Leben passiert sind. Das ist Gottes Seelsorge. Gott möchte von dir hören, wie es dir in deinem Inneren geht. Und der Elia nimmt da kein Blatt vor den Mund. Der hat da echt einen anklagenden Ton und sagt, ich habe dir gedient und alles richtig gemacht und jetzt lässt du mich so im Stich. Warum ich? Warum mir? Was habe ich falsch gemacht? Bitte erklär mir mal das. Und er gibt Gott die Schuld. Natürlich ist das nicht eine objektive Sicht. Natürlich stimmt es nicht. Und natürlich ist Elia nicht allein, was wir nachher noch erfahren. Ich bin ganz allein übrig geblieben. Natürlich ist es eine eingeengte Sicht. Und Gott hält es aus. Gott hält es aus. Und er wäscht ihm nicht den Kopf. Und er lässt es so stehen und hört sich das Gekotze vom Elia an. Und er schafft das und kommt zurecht. So ist unser Gott. Er lässt das Empfinden von Elia stehen. Er sagt nicht, du hast aber was völlig aus den Augen verloren und du musst es ganz anders sehen. Wir dürfen mit unserer Klage vor Gott kommen. Gott ist nicht nur an unserem Dienst und an unserer Leistung interessiert. Er will wirklich wissen, wie es uns geht. Und wir dürfen ungeschützt vor ihm sein und uns ausreden. Wir dürfen ganz ehrlich sein. Und das lesen wir auch in den Klagepsalmen, was da David alles vor Gott ausgeschüttet hat. Und Gott hält es aus. Und das ist Gottes Seelsorge. Wir dürfen auch im Gebet ihm alles sagen. Oder wir dürfen zu einem Seelsorger gehen. Oder wir dürfen ein Tagebuch, ein geistliches Tagebuch hernehmen und mal unseren ganzen Schrott rausschreiben. Und es ist gut so. Und Gott will das, dass wir ehrlich sind vor ihm. Wie geht es dir innerlich, deinen Ängsten, enttäuschten Hoffnungen? Vielleicht müssen wir auch ganz neu ehrlich werden vor Gott. Und Gott ist aber mehr als nur ein guter Zuhörer. Er will mit dem Elia weiter. Er sagt, komm heraus aus deiner Höhle, in die du dich vergraben hast, in die du dich zurückgezogen hast. Komm heraus, stell dich hier vor mich hin, geh hinaus und stell dich auf den Berg, denn ich will dir begegnen. Das ist Gottes Vorsorge. Gott will Seelsorger sein, aber er will uns auch neue Perspektiven geben. Er will uns neu begegnen. Geh heraus aus deiner Höhle und begegne Gott. Ich selbst werde dir begegnen. Und nichts gibt uns mehr Kraft, mehr Lebensmut, mehr Hoffnung, als dass wir dem lebendigen Gott begegnen. Innere Heilung, innere Zurechtstellung, neue Perspektiven, gerade in der Depression, gerade in der Erschöpfung, geschieht vor allem und zuerst, indem wir dem lebendigen Gott begegnen. Und hier lesen wir von einer dieser ganz heiligen und besonderen Gottesbegegnungen, die Elia hier erlebt hat, die Verse 11 bis 18. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der den Berg teilte und Felsen zerschlug. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia das hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach zu ihm, »Was tust du hier, Elia?« Er sagte, »Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen. deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich alleine bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram und dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaphats von Abal, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen haben und nie ihn geküsst haben. Ich werde nicht auf alles eingehen können. Manche Verse sind auch wirklich schwer zu verstehen, aber mal so viel. Wie begegnet jetzt Gott dem Elia hier? Im Sturm? Nein, er war nicht im Sturm. Im Erdbeben? Doch, der Herr war nicht im Erdbeben. Im Feuer? Doch, der Herr war nicht im Feuer. Was ist da das Ziel von Gott? Hat er jetzt nicht so richtig gewusst, was er tun soll und war ihm langweilig oder was weiß ich? Warum braucht er 3 Anläufe? Ich glaube, er will uns deutlich machen, du findest Gott und die Begegnung mit ihm nicht in diesen großen, überdimensionalen Erfahrungen. Gott, wenn du dir möchte ich begegnen, bitte formiere die Wolken da am Himmel und schreib hin, mich gibt's doch oder sowas. Gott begegnet seinen Leuten im leisen Säuseln, in der Stille. Und da müssen wir hinkommen und da müssen wir hinhören. Der mächtige Gott ist mächtig und er kann Berge ins Wanken bringen und er kann Feuer schicken. Und das hat er vorgestern bewiesen. Und er hat Feuer vom Himmel fallen lassen. Aber die Kraftorte, die Kraftquellen, die Begegnungen mit ihm, die finden wir vor allem und zuerst im sanften, leisen Säuseln, in der Ruhe auf seine Stimme zu hören. Und dieses Wagnis müssen wir eingehen, dieses Wagnis der Stille, in der Stille vor ihn zu kommen. Im leisen Säuseln, ganz unspektakulär, ganz einfach, in der Stille. Und das Ermutigende ist doch, das geht heute noch genauso. Wir können Stille suchen. Der Heilige Geist, das leise Säuseln, ist auch heute noch da. Sein leises Reden in seinem Wort ist auch heute noch möglich. Diese Kraftquelle, die ist heute noch möglich. Und in dieser Stille vor Gott redet dann Gott so ganz persönlich und sagt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und in dieser Stille redet Gott dann zu deinem Herzen und sagt: Ich habe dich lieb, ich will dich nie verlassen. Und in dieser Stille redet Gott ganz ermutigend und sagt: Ich lebe und du sollst auch leben. Und in einem dieser Tiefpunkte meines Lebens, wo ich Gott angeklagt habe und gesagt habe, ich will nicht mehr und geweint habe und es geht nicht mehr, da hat Gott zu mir gesprochen: Du bist mein geliebtes Kind. Ich freue mich über dich. Ja, das hat Gott auch zu Jesus 2000 Jahre davor gesagt. Aber in der Situation, an dem Punkt meines Lebens, hat es Gott auch zu mir ganz persönlich gesagt. Und auch bei Jesus war es so. Was hat Jesus für Wunder erlebt? Was hat er Großes erlebt? Aber das, was ihn ermutigt und was ihn den Weg mit Gott gehen ließ, das waren diese stille Orte. Und immer wieder lesen wir von Jesus, wie es heißt, und er ging hin an einsame Orte und suchte diese Stille, diese Begegnung mit Gott. Weil da hat er ihn reden hören und da hat er die Kraft bekommen für seinen Weg. Und dann lesen wir sogar, dass er dort mit Elia und Mose geredet hat, dass sie zu ihm geredet haben, ja. Berg der Verklärung und ihn ermutigt haben. Wir haben es geschafft mit Gott bis zu Ende. Mit diesem Elia, ja, der auch so am Ende war. Wo Jesus am Ende war, hat er diesen Jesus ermutigt und gesagt, und Gott ist genug. Und da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Ich glaube, also Elia hat alles lieber hören wollen, nur diese Worte nicht. Also es ist jetzt sowas von ernüchternd. Also wenn der jetzt gesagt hat, geh nach Elat, ganz runter, noch weiter weg von der Isebel, schönes, totes Meer, leg dich da in die Hängematte und genieß ein bisschen ausspannen, hätte ich gesagt, ja genau, das brauche ich jetzt auch. Er sagt das Gegenteil, geh zurück. Da ist dein Platz. Gott will keine frommen Aussteiger, die aus der Realität des wirklich harten Lebens sich zurückziehen. Gott möchte Einsteiger. Und er sagt aber, ich gehe mit und du gehst nicht alleine. Und ich gehe mit dir und ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie du in dieser schwierigen Situation zurechtkommst. Und ich stelle dir Leute an deine Seite. Geh zurück, ich gehe mit dir und du bist nicht allein. Er gibt dir eine neue Sicht von seinem Leben. Das ist dein Platz dort in Damaskus. Und das ist deine Aufgabe, salbe den und salbe den. Und das ist dein Mitarbeiter, salbe den Elisa. Und das sind deine Mitstreiter. 7000 andere sind auch noch wie du unterwegs, die sich vor Baal nicht niedergeworfen haben. Und Gott sagt, du siehst es vielleicht jetzt noch nicht. Du kannst es nicht wahrnehmen. Du bist vielleicht zu schwach. Aber ich bin da. Ich mache Geschichte, ich mache sie sogar mit dir verzweifelnden Propheten. Ich habe einen Plan mit dir und ich möchte dich gebrauchen, weiterhin, immer noch. Und ich gebe dir einen Platz und ich zeige dir die nächsten Schritte und du bist nicht allein. Was lernen wir aus dieser Gottesbegegnung des Elia mit diesem Gott? Wenn wir am Ende sind, dann ist Gott noch lange nicht am Ende, dann ist er erst am Anfang. Und wenn wir sagen, es ist genug, dann ist Gott noch mit uns noch nicht fertig. Wenn wir die Segel streichen, dann fängt Gott vielleicht an mit seiner Fürsorge und mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge. Und Gott braucht es nicht, er arbeitet nicht nur mit Alleskönnern. Er liebt es, auf Menschen einzugehen, die nichts mehr können. Und mich berührt diese Liebe und diese Geduld und dieses Einfühlungsvermögen unseres Gottes, der auf solche schwachen Helden eingehen kann, auf so frustrierte Mitarbeiter eingehen kann und verständnisvoll und rücksichtsvoll sich um den Elia kümmert. Und so will Gott auch mit uns umgehen, ganz persönlich. Äußerlich, körperlich, wenn wir es brauchen, kümmert er sich drum. Und innerlich, dir helfen, diese schweren Zeiten nicht mit einem Es ist genug zu beenden, sondern neue Perspektiven zu bekommen. Und ich weiß nicht, was dich unter Druck bringt, welche Ungerechtigkeiten des Lebens, welche Überforderungen dich beschäftigen. Vielleicht sagt auch Gott zu dir, komm zur Ruhe, schlaf, iss, beweg dich. Und dann komm in meine Gegenwart. Wage Stille. Wenn alles in dir noch so wild ist und noch so turbulent, wage Stille und begegne dem lebendigen Gott. Und Gott begegnet auch uns heute in dieser Stille, in diesem leisen Säuseln und nicht in den übergewaltigen Dingen. Gehen wir wieder zurück zu dieser Ruhe und nehmen Gottes Wort her. Sagen ehrlich, wie es uns geht, ehrlich. Und hören auf die Stimme des Heiligen Geistes, was er uns zu sagen hat. Und das ist auch uns möglich, dass wir Gott begegnen. Gott kümmerte sich um den Elia in seiner Fürsorge, er will es auch heute tun. Und das, was Gott uns vielleicht manchmal anbietet, auch heute, scheint uns so wenig zu sein wie Brot und Wasser. Aber Gott will uns fürsorglich geben und uns kümmern. Und vielleicht erkennen wir es nicht. Aber Gott sagt, Brot und Wasser ist genug. Und Gott will sich seelsorgerlich um uns kümmern. Und er tut es vielleicht nicht durch großartige Zeichen und Wunder, sondern in der Stille. Will er auch mit uns ein Gespräch führen, das leise Säuseln seines Heiligen Geistes uns ans Herz bringen. Und er sagt, wenn du sagst, es ist genug, dieses leise Säuseln, das ist genug, dass du neue Kraft bekommst. Und Gott begegnet auch uns mit seiner Fürsorge. Er will auch uns Perspektive geben und Platzanweisung und sagen, du gehst nicht alleine Schritt für Schritt. Und auch da hätte Elia sagen können, 7000, was ist denn das schon für Israel? Kleine Schar, wenige Leute, einen Nachfolger, Elisa, da habe ich meinen Dienst dann nicht einmal multipliziert. Und Gott sagt, nein, es ist genug. Gerade da, wo jeder von uns genug vom Leben hat, der hat mit diesem Gott genug zum Leben. Es ist genug? Nein, er ist genug. Amen. Ich möchte euch noch etwas Stille gönnen. Vielleicht redet jetzt schon Gott durch sein leises Säuseln. Oder vielleicht musst du erst da ehrlich vor Gott werden und einfach mal ihm sagen, wie es dir geht.